Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, sind Sie reich? Bist du reich? Überleg mal. Viele werden vielleicht sagen, nee, also so richtig reich bin ich nicht. Reich sind die da oben, die Politiker, die Spitzensportler, die Wirtschaftsbosse, die sind reich, aber ich doch nicht. Natürlich gibt es immer Leute, die ganz besonders reich sind und noch reicher als die allermeisten von uns. Aber ich glaube, heute am Erntedankfest können wir uns neu bewusst machen, im weltweiten Maßstab sind wir alle reich. Viele jammern und klagen, es ist so viel Geld da, so wenig Geld da. Und wir wollen das auch nicht übersehen, dass die Inflation auch bei uns vielen schwer macht, über die Runden zu kommen. Aber trotzdem, wir klagen auf hohem Niveau. Letztlich sind wir alle reich. Und passend dazu haben wir heute als vorgeschlagenen Predigttext einen Text auch über einen reichen Mann zum Thema Reichtum. Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Und Jesus sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, worin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird mal deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Amen. Der Mann, von dem Jesus hier erzählt, war ein Großgrundbesitzer. Damals in Galiläa, im Norden Israels, war die Gegend, der Boden, sehr fruchtbar. Und darum kann man uns das gut vorstellen, dass es da Leute gab, die, wie Jesus hier erzählt, eine gute Ernte hatten. Archäologen haben in Sepphoris, einer Stadt in Galiläa, riesige Kornspeicher gefunden. Das passt gut zu dem, was wir hören. Jesus erzählt uns also eine Geschichte. Und er möchte uns damit warnen. Warnen, dass wir falsch umgehen mit unserem Reichtum. Dass wir eben nicht auch wie dieser reiche Mann nicht reich sind bei Gott, wie es am Schluss heißt. Denn sonst geht's am Schluss eben nicht gut aus. Der Mann muss sterben. Das ist gemeint mit dem Ausdruck, der hier steht, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und der körperliche Tod dieses Mannes, er ist gleichzeitig auch ein Bild für den ewigen Tod. Wer meint, ohne Gott reich zu sein, der wird am Schluss alles verlieren. Nicht nur den Reichtum, sondern auch seine Seele. Und darum sagt Gott zu dem Mann, du Narr, du Dummkopf, könnte man auch sagen. Der Mann hat zwar seinen Reichtum kultiviert, aber ohne Gott gelebt. Schlicht und einfach dumm. Passend dazu heißt es im Psalm 14, die Toren sprechen ihren Herzen, es ist kein Gott. In der jüdischen Weisheit gibt es den Spruch, besser ist geringe Klugheit mit Gottesfurcht als große Klugheit mit Übertretung des Gesetzes. Wo war das Problem? Das Problem des Mannes war nicht das, dass er reich war. Auch nicht, dass er Vorräte angelegt hat. Wir haben im Alten Testament eine Geschichte von Josef, der auch Vorräte angelegt hat in Ägypten. Und da steht auch nichts davon, dass Gott was dagegen hatte. Im Gegenteil. Das Problem dieses reichen Mannes war, dass er Gott vergessen hat. Stattdessen ist er nur bei sich selber. In den Versen 17 bis 19 kommen nicht weniger als 11-mal Worte vor mit ich, mein, meiner. Also er kreist immer nur um sich selber und vergisst Gott. Überschreiben wir also die Predigt, ihr Reichen seid nicht vergesslich. Und denken dabei gerade am Erntedankfest heute an das, was Gott uns an Reichtum geschenkt hat. Das erste, vergesst nicht, von wem alles kommt. In Deutschland haben wir genug zu essen. Und die Kinder haben es ja eben auch gesagt, Essen ist ein Grund zum Danken. Nun, wo kriegen wir das alles her? Ja, aus dem Supermarkt. Und wo kriegt der Supermarkt das her? Alles wird letztlich von Bauern erwirtschaftet. Oder vieles. Und so können wir froh sein, dass es Bauern, Bäuerinnen gibt, die sich einsetzen in der Landwirtschaft. Kann man auch mal heute danken für, am Erntedankfest. Aber auch die Bauern können das, was wächst, nicht selbst produzieren. Gerade sie spüren ja, wie abhängig sie sind. Abhängig vom Wetter. Es muss zur richtigen Zeit regnen, zur richtigen Zeit die Sonne scheinen, sonst kann eine Ernte auch sehr schlecht ausfallen. Und dass überhaupt etwas wächst auf den Feldern, das können wir auch als Menschen nicht machen. Es ist ein Geschenk von Gott, der alles wachsen lässt. Und so ist letztlich Gott der Produzent aller Lebensmittel. Alle anderen, vom Bauern angefangen bis zur Verkäuferin am Supermarkt, sind sozusagen nur so Zwischenhändler. Letztlich haben wir alles Gott zu verdanken. Und darum ist er auch der, dem wir danken können und sollen. Dieser Ausdruck, etwas zu verdanken haben, kommt ja auch vom Danken. Steckt das Danken drin. Und so können wir Gott danken für alles, was wir haben, zum Essen, zum Trinken. Und schön, dass wir durch den Abendmahlstisch, der so geschmückt ist, daran nochmal erinnert werden. Und danken auch für vieles andere, was unser Leben so reich macht. All unser Reichtum kommt nicht von uns selbst. Mancher sagt, ja, ich habe mir das doch hart erarbeitet. Wirklich, frage ich zurück. Wer hätte denn die Fähigkeit gegeben, dass du überhaupt arbeiten kannst? Wer hätte deinen Verstand gegeben, den du einsetzen kannst? Wer hat deine Hände gemacht, mit denen du schaffen kannst? Wenn wir so fragen, merken wir, alles, was wir haben, auch das, was wir uns erarbeitet haben, alles kommt von Gott. Und das hat der Bauer in unserer Geschichte nicht gesehen. Er hat viel geerntet, aber vergessen, alles ist ein Geschenk von Gott. Das war sein erster Fehler. Er hat sozusagen ein Erntefest gefeiert, aber kein Erntedankfest gefeiert. Das ist was anderes. Wer ein Erntefest feiert, schaut auf sich und sagt, oh, was habe ich alles Tolles. Wer ein Erntedankfest feiert, schaut auf Gott und sagt, danke Herr, dass du mich beschenkst. Du bist toll. Ich kann mir vorstellen, dass der Bauer auch ein bisschen stolz war auf sich und sagt, ha, was bin ich für ein guter Bauer, der so eine gute Ernte eingefahren hat. Aber genau diese Gottlosigkeit, sein Stolz, das ist dem Mann letztlich zum Verhängnis geworden. Damit uns das nicht passiert, fragen wir, wie können wir lernen, dankbarer zu sein? Das ist ja der Sinn des Erntedankfestes, dass wir es einüben zu danken. Die meisten wissen ja, ich kann danken, aber tun wir es auch. Wichtig ist, dass wir uns erstmal erinnern, was Gott uns alles gegeben hat, uns immer wieder klar machen, wie reich er uns beschenkt. Wie wäre es zum Beispiel, jeden Abend zu überlegen, was hat Gott mir heute gegeben? Dafür dann danken. Oder bei allem, was ich tue, immer so gucken, ja, wofür kann ich jetzt gerade danken? Es gibt ja nicht nur Stoßgebete in Not, Herr, hilf mir jetzt, sondern es gibt auch Stoßgebete beim Dank. Immer mal kurz zwischendurch, danke Herr. Kann man morgens gleich anfangen. Danke, dass ich aufstehen kann. Danke, dass ich frisches Wasser zum Waschen habe. Danke, dass ich frühstücken kann. Und so weiter und so weiter. Oder wie wäre es mal, sich vorzunehmen, an einem Tag jede Stunde eine Sache zu finden zum Danken. Probiert's mal. Und das gute alte Tischgebet ist auch eine hervorragende Möglichkeit zum Danken. Immer wieder erinnern und danken. Und ich lade euch ein, das jetzt mal ganz konkret zu machen. Jetzt mal einen ganz kleinen Moment der Stille zu haben. Ich mache da mal Pause und einfach mal zu überlegen, wofür möchte ich jetzt danken? Und dann in einem stillen Gebet, wer möchte, Gott das zu sagen, danke Herr für das, was du mir schenkst. Wir haben jetzt einen Moment der Stille und ich lade euch ein, persönlich zu danken. Amen. Wer jetzt Gott gedankt hat, dem kann ich sagen, Gott freut sich darüber. Er freut sich, wenn wir dankbar sind. Ihr freut euch doch auch, wenn sich jemand bei euch bedankt. Wie wichtig das ist, das merken wir immer dann, wenn sich einer nicht bedankt. Dann denken wir vielleicht, ja, der hat sich doch nicht mal bedankt. Danken tut aber nicht nur dem anderen und Gott gut, Dank tut auch uns selbst gut. Denn wer dankt, wird auch zufriedener. Dem wird neu bewusst, was habe ich eigentlich alles? Der kann sich viel mehr freuen, auch am Leben. Eine erfahrene Christin sagte mir mal, wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, brauche ich nicht mehr an das zu denken, was ich nicht habe. Fand ich einen schönen Satz. Also vergesst nicht von wem alles kommt. Ein zweites, vergesst nicht, was wirklich wichtig ist. Wann ist jemand reich? Wenn man viel auf dem Bankkonto hat, wenn man ein großes Haus hat, schönen Garten hat, schnelles Auto fährt. Natürlich werden jetzt fast alle von euch sagen, ja, das wissen wir, es kommt nicht auf äußere Dinge an im Leben. Aber ich frage trotzdem mal, auch in der Begrüßung haben wir es ja schon gehört, hängt da nicht doch etwas dran? Denken wir nicht doch manchmal, naja, also das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Wie geht es Ihnen oder dir zum Beispiel, wenn du Berichte liest über reiche Leute, Villen mit Schwimmbad, herrlichem Blick, Gärten mit Gärtnern angestellt? Oder wenn du hörst, was Manager oder Fußballstars verdienen? Gestern hörte ich beim Geburtstagsbesuch, sagte jemand, der Bundestrainer verdient 400.000 Euro im Monat. 400.000 Euro im Monat. So viel verdienen manche, naja, ich weiß nicht viel. Jedenfalls, da macht man sich Gedanken. Und kennst du dann vielleicht auch diesen heimlichen Wunsch, ja, so viel Geld würde ich auch mal gern haben, dann würde ich das machen und das machen, hätte keine Sorgen mehr, alles wäre gut. Solche Gedanken sind menschlich, ja. Aber ich frage, geht es uns wirklich besser, wenn wir viel Geld haben? Ist das vielleicht alles ein großer Betrug mit dem Geld? Hütet euch vor Habgier, sagt Jesus. Klare Ansage, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Stellen wir uns mal zwei Männer vor. Der eine, sichere Position, gutes Gehalt, aber in der Familie klappt es nicht. Die Ehe ist auseinandergebrochen, Kinder hat er nicht. Ein anderer Mann hat gerade seine Arbeit verloren, weiß nicht, wie es weitergeht, wie er irgendwas finanzieren soll. Aber wenn er nach Hause kommt, dann umarmen seine Frau und ich und er spielt mit sich und er spielt mit seinen Kindern. Wer ist denn reicher? Klar, der Zweite ist letztlich reicher als der Erste, obwohl er viel weniger Geld hat. Äußerer Reichtum ist letztlich nicht der entscheidende Reichtum. Passend dazu ein Zitat aus dem biblischen Buch der Sprüche. Besser ein Gericht kraut mit Liebe als ein gemästerter Ochse mit Hass. Wie wahr? Besser ein Gericht kraut mit Liebe als ein gemästerter Ochse mit Hass. Und eines Tages müssen wir eh alles zurücklassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wir wissen nie, wann es soweit ist. Der Bauer hier hat gesagt, du hast einen Vorrat für viele Jahre. Pustekuchen. Wir wissen auch nicht, wie viele Jahre wir noch haben. Und dann? Nichts können wir mitnehmen. Ja, reiche Leute haben vielleicht ein prunkvolles Grab, aber sie werden genauso zu Erde, zu Asche wie andere Leute auch. Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Millionär in Deutschland und einem Straßenkind in Kalkutta. Und so fragt Gott auch den reichen Kornbauer, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Offenbar hatte der Mann keine Familie. Vielleicht hat sein Streben nach Reichtum gelingende Beziehungen verhindert. Jesus spricht im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld von dem betrügerischen Reichtum. Der Reichtum, der gaukelt uns vor, wenn du viel Geld hast, dann bist du sicher, dann kann dir nichts passieren, dann geht's dir gut, du kannst dir alles leisten und die anderen beneiden dich. Alles ein großer Irrtum. Lug und Trug. Vielleicht fällt uns das Deutschen besonders schwer zu sehen. Ich las von einem Wettbewerb, gesucht wurde das schönste deutsche Wort. Was würdet ihr sagen? Bei den Einsendern war unangefochten das Wort Liebe das schönste Wort. Nicht so bei der Jury von Experten des Deutschen Sprachrats und des Goethe-Instituts. Sie wählt aus allen Vorschlägen auf den ersten Platz das Wort Habseligkeiten. Als ob man durch das, was man hat, selig würde. Viel wichtiger als Geld und Besitz sind Menschen. Und noch wichtiger ist Gott. Der größte Reichtum, den ein Mensch haben kann, ist eine Beziehung zu Gott. Denn er beschenkt uns reichlich. Und die Währung, in der Gott uns beschenkt, diese Währung heißt Liebe. Und das ist letztlich das, wonach wir uns am meisten sehnen. Wer sehnt sich nicht nach Liebe? Aus Liebe ist Gott uns ganz nahe gekommen durch Jesus. Zeigt uns, ich bin bei dir. Aus Liebe ist Jesus für uns gestorben. Aus Liebe schenkt er seinen Leuten ewiges Leben, obwohl wir es nicht verdient haben. Und diese Liebe bietet er jeden von uns an, jeden von ihnen und jeden von dir und sagt, ich bin da, du darfst diese Liebe annehmen, du darfst in einer Liebesbeziehung mit mir leben, darfst mir vertrauen und dann kann dir letztlich nichts passieren. Das ist viel wertvoller als Geld. Und das verändert das Leben. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, die das erlebt hat. Ihr Name ist Sabine Ball. Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika gegangen und wurde dort reich. Sie hatte einen Mann und zwei Söhne. Eigentlich hätte sie glücklich sein können. Aber sie merkte, wie oberflächlich ihr Leben ist. Die Ehe ging in die Brüche. Dann kam die Wende in ihrem Leben, als sie anfing, in der Bibel zu lesen und mit Gott zu leben. Sie verzichtete auf all ihren Reichtum und ging zurück nach Dresden, wo sie vorher lebte. Sie kümmerte sich um Menschen, die in Not sind. Kinder, Jugendliche, Familien. Nicht nur mit Geld, sondern sie ging dahin, wo die Jugendlichen auf der Straße sitzen und Alkohol trinken. Sie wurde ihnen zu einer Art Mutter. Man nannte sie die Mutter Teresa von Dresden. Ich habe mal einen Vortrag von ihr gehört und das hat mich fasziniert. Sie hat gemerkt, das Leben mit Gott und der Einsatz für andere Menschen, das ist viel mehr wert als der äußere Reichtum. Und darum heißt das Buch über ihr Leben Mehr als Millionen. Der reiche Kornbauer hier in unserer Geschichte dachte, wenn ich nur genug Korn in meinen Scheunen habe, dann bin ich reich, dann geht es mir gut. Habe guten Mut, sagt er zu sich selbst. Und er sieht nicht, dass er gar nicht reich ist. Der äußere Reichtum ist nicht das Entscheidende. Und das nicht zu sehen, war sein zweiter Fehler. Wahrer Reichtum ist das Leben mit Gott, das Leben mit Menschen, der Dienst für andere. Und ich möchte Sie und dich ganz direkt fragen, bist du in diesem Sinne reich? Ein drittes noch, vergesst nicht zu teilen. Wofür ist es gut, dass einer reich ist? Die meisten Menschen benutzen ihren Reichtum nur für sich selber. Gott aber möchte, dass wir teilen, dass wir anderen abgeben, nicht nur von dem, was übrig bleibt, sondern wirklich teilen. Und gerade da, wo wir merken, ja, es überall fehlt Geld, sind freiwillige Spenden umso wichtiger. In der Kirche, in der Gemeinde ist das nicht anders. Übrigens steht das nicht nur in der Bibel, dass man Reichtum teilen soll, sondern auch im Grundgesetz. Da heißt es in Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Der Gebrauch von Eigentum soll also dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und das ist der dritte Fehler unseres reichen Bauern. Er hat nicht geteilt. Steht jedenfalls nicht hier. Er wollte nur für sich haben, für sich genießen. Wir lesen nur davon, dass er große Vorräte angelegt hat. Wenn er mit anderen geteilt hätte, hätte er vielleicht ein bisschen weniger gehabt, aber ich glaube, er hätte es dann auch genießen können. Darum lasst uns das nicht so machen wie dieser Bauer, gerade am Erntedankfest neu zu überlegen, wo kann ich mit anderen teilen und von dem Reichtum, den Gott mir schenkt, abgeben, dass andere davon leben können. Und es muss nicht nur das Geld sein, es können auch andere Dinge sein. In meiner alten Gemeinde gab es eine Familie, die hat gesagt, wir wollen nicht nur 10% von unserem Geld abgeben, das ist ja der schöne biblische Richtlinie, 10%, nicht als Zwang, aber als Richtlinie, aber die haben gesagt, also nicht nur 10% vom Geld, sondern wir wollen auch 10% von dem Haus abgeben, das wir haben. Die lebten in einem Haus, hat ja auch nicht jeder, aber die hatten das und die haben also gesagt, okay, ein Zimmer von unserem Haus ist für Gott. Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben einen Jugendkreis gegründet, der sich in diesem Zimmer traf. schon etliche Jahre her, aber bis heute gibt es in der Gemeinde Leute, die sagen, dieser Jugendkreis, das war für mich entscheidend in meinem Glauben, weil diese Familie gesagt hat, wir wollen abgeben, auch von unserer Zeit und unserem Haus. Wo können Sie, wo kannst du Menschen dienen mit dem, was Gott dir schenkt? Und das hat ja auch sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Wer undankbar ist, wer immer nur auf das sieht, was einem fehlt, der denkt, oh, da komme ich zu kurz, dann habe ich selber nicht genug, also alles raff, raff, raff zusammenhalten. Und dann ist logisch, dass man nicht teilen kann. Aber wer dankbar ist, der kann sagen, ich habe so viel, ich bin zufrieden und da kann ich auch gerne abgeben und werde innerlich noch viel reicher. Und so warnt uns Jesus heute Morgen vor Habgier. Durch die Geschichte von dem reichen Bauern fragt uns Gott heute, und du? Wie gehst du um mit dem, was ich dir gebe? Der reiche Bauer ist ein abschreckendes Beispiel. Aber es ist gut, wenn man nicht nur abschreckende Beispiele hat, sondern auch positive. Und darum möchte ich euch noch von einem positiven Beispiel erzählen zum Schluss. Von einem, der in guter Weise mit seinem Reichtum umgegangen ist. Sein Name kennen die meisten Rockefeller. Ihr kennt den Namen vielleicht von den Rockefeller-Stiftungen. Diesem Rockefeller schien es zunächst genauso zu gehen wie dem reichen Bauern. Er war unheimlich reich. Mit 53 Jahren verdiente er in jeder Woche 1 Million Dollar pro Woche. Also noch ein bisschen mehr als der Bundestrainer. Aber innerlich war er hart und einsam. Und er war krank. Seine Verdauung war so schlecht, dass er nur trockenen Zwieback und Milch vertrug. Man sagte, er hatte ausgesehen wie eine Mumie. Alle waren sich einig darüber, den nächsten Geburtstag erlebt er nicht mehr. Die Zeitungen hatten seinen Nachruf bereits geschrieben und griffbereit im Archiv liegen. Dann kam es zu der entscheidenden Veränderung. In einer Nacht wurde Rockefeller klar, dass er nicht einen einzigen seiner Dollars in die jenseitige Welt würde mitnehmen können. Und zum ersten Mal in seinem Leben ging ihm auf, das Geld ist ja nicht dafür da, es anzuhäufen. Und er begann auf Gott zu hören und sein Geld einzusetzen für andere. Unzähligen Menschen wurde geholfen. Und Rockefeller wurde wieder gesund. Er konnte wieder schlafen, wieder essen und Freude am Leben empfinden. Der Groll und die Bitterkeit wichen aus seinem Leben. Und er lebte noch weitere 45 Jahre. Natürlich haben wir nicht so viel Geld wie Rockefeller. Mancher sagt, bin ich Rockefeller? Aber doch kann das sein Leben uns Mut machen, in guter Weise mit dem Reichtum umzugehen. Indem wir Gott nicht vergessen. Wir können ihm danken für das, was er uns gibt. Uns bewusst sein, alles kommt von ihm. Und auch nicht vergessen, der wahre Reichtum ist nicht das, was wir zählen oder anfassen können. Der wahre Reichtum sind andere Menschen und ist Gott. Und wir können teilen von unserem Reichtum abgeben und uns dann umso mehr freuen, wie reich der Herr uns macht. Und wenn wir so mit unserem Reichtum umgehen, dann können wir auch fröhlich Erntedankfest feiern. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du schenkst uns so viel. Wir danken dir heute am Erntedankfest für alles, was du uns gibst. Das ist nicht selbstverständlich. Hilf uns, dass wir dich dabei nicht vergessen. Und hilf, dass wir mit unserem Reichtum in guter Weise umgehen. Amen.